Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Unser erster Leser und Disputant heute, das ist der Politikwissenschaftler und Analyst Klaus Leggewie. Herzlich willkommen. Und dann geht es am Anfang bei der Planung einer Buchmesse immer so, dass denn eine Kollegin, die wunderbare Susanne Siegmund, rumläuft im Kollegenkreis, fragt, für welche Bücher interessiert ihr euch im Hinblick auf Leipzig? Und dann habe ich das Leggewie-Buch gesehen und Leggewie finde ich immer interessant. Und dann sah ich aber vor allen Dingen auch so einen sperrigen Titel, den ich erstmal so ein bisschen vor mich hin murmeln musste, damit das Wort auch unfallfrei sitzt. Das Buch heißt Die Konsultative. Und meine erste Frage an Klaus Leggewie soll sein, was bedeutet das? Ich werde es nicht so naiv tun, in etwa ahne ich, was er damit meint oder beide Autoren und Autorinnen meint. Er möge uns das selbst erklären.
Also guten Tag. Die Co-Autorin ist Patricia Nahns, eine Kollegin von mir. Wir sind gemeinsam an einem Institut in Essen, heißt Kulturwissenschaftliches Institut. Und wir haben einen Vorschlag vorgelegt für die Reform der Demokratie, für ein demokratisches Experiment. Und die Überschrift über dem Ganzen, die Konsultative, ist etwas sperrig, soll es aber auch sein. Die hängt mit dem zusammen, wenn Sie mal ganz tief zurück sich erinnern an Ihren Politik- oder Sozialkundeunterricht, da haben Sie die Gewaltenteilung kennengelernt zwischen der Gesetzgebenden, der Ausführenden und der Überwachenden, der judikativen Gewalt. Und die Presse, lieber Jan Feddersen, sagt immer, sie ist die vierte Gewalt, sie kontrolliert, sie passt auf, dass keine Schweinereien passieren, da haben wir auch überhaupt nichts dagegen. Aber wir reden im Grunde genommen über etwas oder fassen etwas zusammen, was seit den 60er, 70er Jahren im Gange ist, eine sogenannte Beteiligungsrevolution. Das bedeutet, Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich auch außerhalb der ihnen ansonsten zu Gebote stehenden Dinge wie Wahlstimme, Parteimitgliedschaft, Verbandszugehörigkeit am politischen Leben. Und das tun sie mehr und mehr. Und das tun sie übrigens auch in Formen jetzt im Moment, die uns etwas unangenehm, uns weiß ich nicht, aber vielen, die hier sind, etwas unangenehm sind. Das heißt auch die Wählermobilisierung der AfD oder die außerparlamentarische Mobilisierung von Pegida sind Formen einer Partizipation. Und was wir sagen ist, dass das destruktiv ist, dass es keine Zukunftsorientierung hat. Wir brauchen eine vierte Gewalt als Institution, die praktisch die Parlamente berät, die die Exekutiven unter den Druck setzt, Bürgerbeteiligung zuzulassen und die vor der Judikative standhält, weil sie verfassungskonform ist. Das heißt, das ist mit der Konsultative gemeint. Ich denke, in 10 Jahren stößt sich kein Mensch mehr daran, an diesem Ausdruck.
10 Jahre, guter Zeitraum, kommt mir ein bisschen knapp vor. Ja. Aber sind das nicht eigentlich auch Berater? Das meint es doch. Konsultare, beraten. Ist das schön und gut, was man eines Tages historisch der AfD an Verdiensten und Impulsen anheften will? Aber eigentlich kam der große Gedanke doch Ende der 70er, vor allen Dingen in den frühen 80ern, über die, wenn man so will, gesellschaftliche Mobilisierung der Grünen, oder?
So ist es. Also den Grünen ging ja auch etwas voraus. Es gab die sozialen Bewegungen, die wiederum von 68 ausgingen. Und das waren ja alles Ansprüche. Es gab so Slogans wie das Private ist politisch. Das heißt, viele Agenden, die mit Familie, Frauen, sexueller Orientierung zu tun hat, wurden ja damals auf die Tagesordnung gesetzt. Und die bildeten alle dann auch nicht nur sozusagen Bücher oder Thesen aus, sondern natürlich auch Bewegungen, die dahinter standen. Es gab die Bürgerinitiativen in den 70er Jahren. Und Deutschland ist im Unterschied zu dem, was viele denken, ein sehr beteiligungsfreundliches Land. Es gibt kein einziges Infrastrukturprojekt in Deutschland, wo nicht in Planfeststellungsverfahren, hört sich furchtbar an, Bürgerbeteiligung in der einen oder anderen Form vorgesehen ist. Wir nehmen sie meistens nicht wahr, weil es kompliziert ist. Oft auch deswegen nicht, weil die Entscheidungen eigentlich schon gefallen sind und wir sollen eigentlich dann für Akzeptanz sorgen. Aber in diesen beteiligungsvielen Formaten, außerparlamentarisch, dann schon formalisiert, es gibt regelrechte, es gab Planungszellen, es gab Zukunftswerkstätten, es ist aufgeblüht auf allen Ebenen, wo Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, wir möchten nicht nur feststehende, bereits getroffene Entscheidungen hinterher abstimmen, gefällt uns nicht, sondern wir müssen an dem Zustandekommen solcher Entscheidungen mitwirken. Und das ist häufiger, als man denkt. Und natürlich ist durch Stuttgart 21 hier nochmal eine neue Dimension reingekommen. Man hat eben gesehen, wozu führt eine Planung, die von politischen Kräften zusammen mit Experten gemacht worden ist. Die wussten ganz genau, dieser Bahnhof muss sein, dafür muss dieser rabiate Eingriff sein, das ist ökonomisch geboten, das ist überhaupt das Schönste und so weiter. Und dann haben die Bürger gesagt, nee, also wirklich nicht.
Also viele Bürger, nicht die Bürger.
Nee, nicht die Bürger, aber es waren schon ganz schön viele in Stuttgart. Und dann ist zum Beispiel live im Fernsehen zu verfolgen gewesen etwas, was man längst vorher hätte machen müssen. Das heißt, hier lag das Kind im Brunnen, die Bäume waren schon gefallen, die Bagger waren schon angerollt, es gab schon die ersten Löcher in Stuttgart. Und dann hat, Sie kennen Heiner Geißler, dann die Leute zusammengerufen und hat gesagt, jetzt lass uns mal diskutieren. Und er hat in dieser Versammlung gezeigt, wie klug, wie sachverständig, wie rational die Bürger auch sind. Natürlich gab es viel Ärger, gehört zur Politik, Leidenschaft. Politik ist Leidenschaft und Augenmaß. Aber in diesen Verhandlungen haben die Bürgerinnen und Bürger mit Augenmaß gesagt, wir haben eigentlich eine bessere Lösung. Wir sind nicht nur dagegen, sondern wir sind dafür. Und Patricia Nahns und ich, wir haben Bürgerbeteiligungsverfahren mittlerweile selbst initiiert, zum Beispiel beim Stromtrassenbau Nord-Süd nach Bayern. Ältere hier kennen vielleicht noch den Ort Wackersdorf, das war mal ein AKW-Ort, wo man demonstrieren ging. Heute führt dort, nicht weit von Wackersdorf, in Windisch-Eschenbach eine Stromtrasse vorbei. Und dort haben wir die letzten 2 Jahre ein Bürgerbeteiligungsverfahren moderiert. Also wir waren nicht nur als Wissenschaftler beobachtend dabei, sondern haben selber Vorschläge gemacht. Und das sieht man auch wiederum, wie genau präzise sich Bürgerinnen und Bürger aus der Region, die gegen die Stromtrasse sind, dann darauf einlassen, nicht nur zu sagen, ich will das Ding hier nicht haben, baut es doch da hinten, sondern wenn es schon hierher muss, dann haben wir vielleicht die bessere Option. Und ein Unternehmen wie TenneT, das hier den Stromtrasse verlegt, hat sich auf dieses Verfahren eingelassen und hat auf die Bürgerinnen und Bürger gehört. Und die beste Lösung ist jetzt gefunden worden. Ein guter Kompromiss, das in das Raumplanungsverfahren eingeht. Also ich will damit ein bisschen werben für den Sachverstand der Bürgerinnen und Bürger, für die Weisheit der vielen. Ich habe nichts gegen Experten, aber Experten können eben nicht alleine entscheiden, ob etwas gut und richtig für uns ist.
Sag nochmal zur Klarheit, es gibt ja einen, im Übrigen auch im AfD-Milieu, aber vor allen Dingen in der Linken, einen verhassten Begriff. Was ist der Unterschied einer konsultativen Ebene im parlamentarischen, etwa zu einer lobbyistischen Ebene? Lobby ist doch eigentlich immer mies, schlecht, korrupt, macht alles an parlamentarischem zunichte.
Da ist ja erstmal was dran. Mittlerweile sitzen Lobbyisten, zum Beispiel der Gesundheitsindustrie, der Autoindustrie, im Gesetzgebungsprozess selbst. Also das heißt, sie beeinflussen ihn nicht nur in der Lobby, das ist ja die Halle in einem Hotel oder die Vorhalle in einem Parlament, wo sie mit den Volksvertretern reden und sagen, könnte man vielleicht die Abgasregelung noch etwas moderater gestalten oder sonst irgendwas. Sie gestalten ja speziell im gesundheitspolitischen Bereich die Gesetze mit. Sie sitzen also, und das ist schlechter Lobbyismus. Das heißt, hier ist ein sehr spezielles, meistens profitgetriebenes Interesse, das sich im Parlament durchsetzen will, mit dem Argument, wir wissen Bescheid, wie es ist, ihr könnt gar nicht ohne uns so komplizierte Sachen machen. Und in vielen Infrastrukturprojekten ist es heute auch so, die sind derartig kompliziert geworden, dass tatsächlich oft dann die Expertise sozusagen zählt. Der Lobbyismus ist aber auch anders ausgebildet. Da wir hier bei der TAZ sind, natürlich ist Greenpeace eine Lobby. Natürlich ist der BUND eine Lobby. Natürlich ist in der Energiewende Leute, die sich für den Klimaschutz engagieren.
Jede NGO.
So, und jetzt haben wir, genau, NGOs. Und das sind, die agieren aber auch mittlerweile wie Lobbys. Also wenn man in Paris oder damals in Kopenhagen bei den Klimaverhandlungen dabei ist, dann bist du erst einmal in seinem Gebäude wie hier. Die sind übrigens auch immer so wie hier, diese großen Hallen. Und dort ist ein Stand nach dem anderen aufgebaut. Da ist Dubai und Esso, aber da ist eben auch Greenpeace.
Das ist auch so wie Kirchentag so ein bisschen, ne?
Bisschen auch noch. Die bringen dann den Kirchentag rein. Und was ist der entscheidende Unterschied? Gemeinwohlorientierung. Also man wird dann immer auch kritisch bei Greenpeace und anderen gucken, sind die wirklich so gemeinwohlorientiert, wie sie immer sagen. Aber im Großen und Ganzen waren die jetzt erstmal sehr verdienstvoll in der Umweltpolitik. Und das heißt, worüber der Unterschied von der Konsultative zum puren Lobbyismus ist eben eine Orientierung am Gemeinwohl. Und wir haben hier noch 2 ganz wichtige Unterscheidungskriterien zu üblichen Bürgerbeteiligungsverfahren, nämlich die Institutionalisierung. Das heißt, das ist nicht etwas, was nur im Notfall wie in Stuttgart einsetzt, wenn das Kind ist im Brunnen, jetzt sind alle Leute aufgeregt, jetzt müssen wir es irgendwie beruhigen und für Akzeptanz sorgen. Damit haben wir nichts am Hut. Wir brauchen gar nicht für Akzeptanz sorgen, sondern wir setzen den Verstand der Bürgerinnen und Bürger da ein, wo er noch Entscheidungsoffenheit herrscht. Deswegen auch die Langfristorientierung auf eine Zukunftsfrage. Die Energiewende ist ein klassisches Beispiel dafür, aber auch die Flüchtlingsfrage im Moment. Also nicht die Besorgung von Notunterkünften, da kann ein Zukunftsrat gar nichts machen, wenn 1000 Leute vor der Tür stehen und Lageso wieder mal nichts auf die Beine gekriegt hat, nee. Aber da, wo die Flüchtlingsfrage reingeht in langfristige Infrastrukturen, wie Wohnungsfrage, wie Schulbildung und so
weiter. Lass mich nochmal vorher eine Frage stellen. Es gibt in meiner Redaktion, also viele Taz-Leser hier, die jetzt hier stehen und sitzen, werden das bestätigen können, der Journalist, die Journalistin arbeitet sehr stark mit der Figur des Experten. Und dann gibt es Lästerer, gelegentlich gehöre ich mit dazu, dann sagte ich, ach, ist es schon wieder eine Studie aus dem Expertenstudio für Expertenstudien. Dann wird dann irgendwie so ein Strauchdieb der wissenschaftlichen Sorte rausgepult und dann kriegt man plötzlich eine Aussage, die der Autor, die Autorin aber unbedingt ohnehin haben will. Also das heißt, wie bestellt man eigentlich solche Konsultationsräte?
Also der Zukunftsrat ist kein Expertenrat, das ist schon mal ganz wichtig. Viele Bürgerbeteiligungsverfahren zeichnen sich dadurch aus, dass sogenannte Stakeholder, wir machen es ja gern Englisch, also Leute, die ein Interesse anmelden, zum Beispiel in einem Infrastrukturprojekt. Die sitzen dort und die sitzen mit anderen Stakeholdern und da kann auch schon mal die Bevölkerung, da kann auch schon mal, man nimmt gerne so die Kirche oder die Gewerkschaft, also im schönen deutschen kooperatistischen Verständnis, wollen wir die ganze Gesellschaft einbeziehen, die nimmt man als Stakeholder. Zum Beispiel der Atomausstieg ist genauso beschlossen worden. Da war ein Bischof dabei, da war die Gewerkschaft dabei und da waren eben Geophysiker dabei, die wissen, wie macht man sowas, da waren Atomphysiker und so weiter. Das ist der übliche Expertenrat, den wir so haben. Ich gehöre selber einem an, kann ich auch gleich noch was zu sagen, wenn du möchtest. Wovon wir reden, ist der, bitte nicht falsch verstehen, der gemeine Bürger, also jedermann.
Der allgemeine Bürger.
Der allgemeine Bürger. Wir setzen ganz stark darauf, dass es in vielen Infrastrukturfragen, in vielen Zukunftsfragen, die uns in 2020, 25, 30 beschäftigen werden, sehr genau auf den Bürgerverstand ankommt. Der muss sich dann auch artikulieren können und deswegen wählen wir die Leute nicht aus einer Zahl von Prominenten oder Experten, die sich schon mal geäußert haben, sondern per Zufall. Das heißt, eine Gemeinde oder ein Stadtteil, aber auch ein Land sucht sich 15, 20 Personen per Zufallsauswahl aus, schreibt ungefähr 1500, sagen wir in so einer Stadt wie Leipzig an, fragt die, wollen sie an sowas teilnehmen, dann sagen von den 1500, 1400, nee, keine Zeit, keine Lust, was für ein Quatsch, aber 100 bleiben. Und dann schauen die Initiatoren des Zukunftsrates, spiegelt das halbwegs die Leipziger Bevölkerung?
Ist das so eine Art Schöffenverfahren?
Genau richtig. Wir schreiben in unserem Buch auch, dass das Schöffenmodell, also mit einer Aufwandsentschädigung, aber mit einer hohen Verpflichtung. Ist jemand Schöffe hier? Ja. Also ich weiß nicht, ob Sie es gern machen, aber Sie gehen dorthin, weil Sie sich auch verpflichtet fühlen, an der Wahrheitsfindung im Gericht teilzunehmen. Und so ähnlich stellen wir uns einen Zukunftsrat vor. Leute werden ernannt für 2 Jahre, können auch 3 sein, kann auch nur 1 sein und arbeiten mit anderen, 10, 15 Personen zusammen an der Deliberation, das ist ja Ihre Aufgabe als Schöffe, ist jetzt das richtige Urteil, was wir fällen. Sie sind vermutlich kein Jurist, sondern haben den normalen Menschenverstand, den sie dort einbringen. Und der ist manchmal auch bei Gerichtsentscheidungen absolut von Bedeutung. Und so stellen wir uns vor, einen sozial ausgewogenen, nicht 100% repräsentativen, schaffst du nie, Zukunftsrat, der dann zu denen üblichen Betroffenen, das sind eben in der Regel so Weißhaarige wie ich, die haben viel Zeit, also ich persönlich ein bisschen weniger noch, aber demnächst bin ich pensioniert, dann habe ich viel Zeit, besser Gebildete, hohe Einkommen und so weiter, meistens Männer und dergleichen mehr, viele Ingenieure, viele Juristen, das sind so Alleskönner, ja, und das wollen wir ein bisschen austarieren, natürlich durch Gender, natürlich durch Migrationshintergrund, natürlich durch jüngere Menschen, die wir versuchen zu interessieren, natürlich auch wir wollen sozusagen einen relativ authentischen Querschnitt durch einen Stadtteil oder durch eine Stadt. Und das kann sich hochmändeln bis sogar auf die Europaebene. Auch dafür haben wir in unserem Buch einige Beispiele.
Bevor wir einige konkrete Fragen erörtern, würde mich aber nochmal interessieren, ist dieser Ansatz ein Angebot, die Not der von Legislaturperioden abhängigen Politik zu lindern, weil man ja gewöhnlich der Politik vorwirft, die können ja nicht über 4 oder 5 Jahre hinaus planen, wobei ich immer finde, nee, müssen sie auch nicht. Sie sollen den Tag in gewisser Weise managen.
So, da ist völlig richtig. Politik ist erstmal Krisenmanagement. Das ist gar nicht mehr Gestaltung, sondern es kommen vermeintliche Sachzwänge, Alternativlosigkeiten auf die Politik zu. Du kannst bei einer Flüchtlingswelle, nehmen wir sie mal so, die jetzt kam, kannst du nicht sagen, okay, das müssen wir jetzt erstmal gründlich überlegen, sondern das ist da und du musst damit umgehen. Und das finde ich übrigens auch, ich gehöre nicht zu den Leuten, die die Politiker schelten, das finde ich teilweise sagenhaft, in welcher Schnelligkeit und mit welchem Sachverstand sich ein normaler Parlamentarier auf sowas einlässt. Dann kommen andere Aspekte wie Fraktionszwänge, Regierung, Opposition und dergleichen dazu, die das Bild etwas weniger schön machen. Also der Zukunftsrat ist exakt eine Unterstützung des parlamentarischen Betriebs und der Exekutive in der Ausrichtung der aktuellen Politik an langfristig wichtigen Fragen. Wir haben in Paris, das ist jetzt gewissermaßen ein global verbindlicher Vertrag, beschlossen, dass wir bis 2070 CO2-frei, also ohne Treibhausgasemissionen, uns bewegen, uns ernähren, Städte bauen und dergleichen mehr. Das ist eine wahre Revolution, die im Dezember in Paris beschlossen worden ist. Und jetzt können wir natürlich sagen, okay, das macht die Merkel, die kann ja alles. Oder Obama oder dann eben
Hillary,
the Donald. Ja, wer weiß, welcher Vollidiot dafür zuständig wird. Nee, so ist es nicht. Das müssen wir schon mitgestalten, da sind wir auch adressiert. Und das muss vor allen Dingen auch immer lokal werden. Denn es muss ja nicht nur die Bundesrepublik Deutschland CO2-frei werden, sondern Leipzig auch. Und was heißt die südliche Vorstadt von Leipzig oder wie immer das Zentrum Süd, hier, Entschuldigung, ich bin nicht aus Leipzig, dann hier heißt, muss es eben auch leisten.
Noch eine rhetorische Frage, ist euer Angebot so eine Idee oder mit einer Idee unterfüttert, dass man das, was wir früher in den 70ern, 80ern Aufbrechen der verkrusteten Strukturen genannt haben?
Ja. Also es ist ja herrscht jetzt im Moment die These von der Postdemokratie, alles vorbei. Die Konzerne regieren uns, es ist furchtbar.
Ist doch Quatsch, oder?
Das ist totaler Unsinn. Im Moment blüht, im Moment spürt man immer, selbst auch im Moment bei so einer peripheren Sache wie hier, man spürt eine bestimmte Energie, etwas zu machen. Ja, und eure Schlagzeile war super, sind oft super. 85% sind cool geblieben. Montag nach der Wahl. 85% sind nicht für die AfD. Und was wir machen mit unserem, ist nicht nur ein Beitrag für ein demokratisches Experiment, um sozusagen der ständigen Weiterentwicklung von Demokratie dafür einen kleinen Beitrag zu leisten, sondern es ist angewandter Antifaschismus. Das heißt, wenn die AfD mit ihren Themen, die AfD hat keine Zukunft, sie will eine haben, aber sie schaut nicht in die Zukunft.
Ich habe noch aus unserem Milieu eine Frage.
Ich muss gerade das zu Ende sagen. AfD will keine Zukunft, sie guckt nicht nach draußen. Und das hier sind die Zukunftsräte, sind genau die, die in die Welt und in die Zukunft schauen, für künftige Generationen.
Bevor wir über die AfD reden, worüber ich unbedingt mit Klaus Legge, wie einer der klügsten Männer zu der Frage, die ich überhaupt kenne, sprechen möchte, reden wir mal ein bisschen über Berlin. Ich weiß nicht, wer von Ihnen ist aus Berlin? Ah, ein paar Kenner. Da gab es vor einiger Zeit, ich kann das auswendig gar nicht sagen, wann genau das war, ich schätze mal 4, 5 Jahre ist das her, es gab dann endlich den Flughafen Tempelhof nicht mehr und dann gab das ein Plebiszit. Und das Plebiszit hat erbracht, das ist ein Erfolg unseres Milieus, des grünen Alternativen, Tempelhof darf nicht bebaut werden. Das fand ich übrigens auch schon damals ein Skandal. Das war für mich wirklich alternativ gebildeter Plebiszitpöbel. Ich sage es jetzt mal extra provokant. Da ging es nämlich tatsächlich um den freien Blick von Mietern, die da gerade an die Ränder gezogen waren, die dann im Grunde genommen auf eine Freifläche gucken würden. Und eigentlich könnte man doch irgendwie sagen, das ist jedenfalls das, was unsere Szene in Berlin gerade zerreißt. Dieses Tempelhofer Ding könnte ein wunderbares drittes Kreuzberg werden. Groß genug ist es, man macht das besonders ökologisch, außerdem sozial. Ist das sozusagen, aber dieses ganze Tempelhof-Ding war doch schon eine Art von Ergebnis einer konsultativen, gesamtberlinischen Beratung?
Nein, war es eben leider nicht.
Ah, okay.
Es war ein Plebiszit. Erklär. Es war genau so, wie du es beschreibst. Das heißt, es wurde sozusagen ein grüner Konservatismus eine Aversion dort genährt. Es gibt überhaupt in unserem Milieu, gibt es viele, die wollen eigentlich überhaupt nichts mehr bauen. Mhm. Also die sind sehr zufrieden. Ich nenne das das Freiburger-Syndrom. Ja, das ist doch alles schön grün in Freiburg, ja? Und warum soll man hier überhaupt noch irgendwas machen? Das ist doch alles ganz klasse, uns gefällt's hier, oder Tübingen oder so. Ja, nee, die Welt ist in einem unglaublich gefährdeten Zustand. Und die Flüchtlinge symbolisieren uns, dass die Globalisierung, die wir ja immer, von der ja alle, auch die Grünkonservativen, was gehabt haben, ja, dass die keine Einbahnstraße ist. Und die Welt wird verdammt ungemütlich. Wir sind umzingelt von Feinden, die uns ans Leder wollen. Einer heißt Putin. Das werde ich immer in Ostdeutschland als erstes sagen. Ja? Also, mit anderen Worten, wir haben eine kritische Situation. Und in dieser kritischen Situation kommt es nicht darauf an, irgendwie sich auf so einen Bewahrungsstandpunkt zu stellen. Sondern wir müssen jetzt gerade mit sowas wie Tempelhofer Feld müssen wir massiv experimentieren. Und es ist ein ideales Terrain für einen Zukunftsrat. Und der muss wirklich konsultieren. Da müssen nicht nur Stimmungen ausgelotet werden, sondern da muss in gesellschaftlich-politischer Verantwortung muss gesagt werden, wir haben hier ein wunderbares Terrain, wo wir unglaublich viel experimentieren können. Lass es uns machen. Lass es uns nicht freilassen, lass es uns nicht bewahren, lass uns nicht unsere Ruhe haben, sondern lass uns Unruhe stiften, lass uns nach vorne gehen. Und natürlich wäre das, ich habe eben schon von der Wohnungsfrage geredet. Da entscheidet sich, an der Wohnungsfrage entscheidet sich der soziale Zusammenhalt unserer Gesellschaften in den nächsten 10, 15 Jahren. Und das ist genau das, womit sich Zukunftsräte beschäftigen sollen.
Aber wie, um kleine Sekunde gleich, wie wäre das an diesem Tempelhofer Beispiel, um das nochmal ein bisschen konkreter zu machen, da stelle ich mir vor, diese Entscheidung stünde bevor oder diese Kompromissbildung. Da ahne ich doch jetzt schon, wer in diesem oder Zukunftsrat sitzt.
Nein, da ist keine Selbstbewerbung.
Da sitzen genau unsere Kreise.
Nein.
Da sitzen ja.
In Tempelhof wohnen ja nicht nur. Wer ist überhaupt unsere Kreise? Auch unsere Kreise sind sehr
grün, alternativ, mittelschichtig, ja, überdurchschnittlich verdient, überdurchschnittlich topcheckerhaft.
Ich finde das so schön, dass er die Grünen hier immer basht, dann brauche ich das nicht zu machen.
Ja, ich mache das gerne.
Natürlich ist, um das nochmal die Ehre zu retten, natürlich sind all diese Ideen, die in Richtung Zukunftsrätebeteiligung geführt haben, als grüne Ideen gewesen. Ohne das wäre es gar nicht gegangen, sonst würden wir immer noch im etatistischen 19. Jahrhundert leben.
Ja.
Aber es ist eben in der Tat so, dass, und ich kenne mich jetzt in Tempelhof natürlich nicht so gut aus wie die Berliner hier, deswegen kann ich jetzt eigentlich nichts dazu sagen, weil man muss ja die konkrete Frage kennen. Man muss ja die konkrete Ausrichtung kennen. Eine Konsultative ist nichts, was in Richtung direkte Demokratie führt. Und die Konsultative ist schon gar nicht damit zu verwechseln, dass wir machen ein Plebiszit, stimmen ab, zack, Tyrannei der Mehrheit, dann ist es vielleicht mal eine grüne Alternative und dann passiert hier gar nichts mehr. Ein Zukunftsrat ist sozial nicht in der Weise selektiert, wie es ein Milieu ist. Es ist eben gerade milieuübergreifend. Und da kommen ganz andere Gesichtspunkte rein. So viel weiß ich von Tempelhof, dass da nicht nur grün alternatives Milieu lebt, sondern auch ein paar andere Leute. Und der Bezirksbürgermeister ist jemand, der dann dafür sorgen muss, dass eine Initiative, die kommt, wir wollen ein Tempelhofer Feld Zukunftsrat, überhaupt, wir wollen uns mal über die Zukunft von Tempelhof und den angrenzenden Bezirken unterhalten, im Rahmen einer Gesamtberliner Lösung. Und dann muss der Bezirksbürgermeister sagen, das ist so mein Traum im Moment, okay, ich gebe euch eine Summe X, ich gebe euch ein professionelles Team von Moderatoren, ich verankere das in der Gemeindesatzung und ihr könnt jetzt die nächsten 2, 3 Jahre mal experimentieren.
Du würdest das auch für so ein Projekt gut finden, also in Tempelhof, also ich bin da jetzt auch nicht so in den Details drin, geht es um 100.000 neue Leute. Da könnte man locker einen neuen Stadtteil hinstellen und es wäre super.
Also ja. Wir haben ja im Moment zwei Sachen. Erstens müssen wir viel neu bauen. Das zeichnet sich ab. Und da muss man eben schauen, dass man nicht Flüchtlingsghettos schafft, sondern dass man von vornherein einen Wohnungsbau macht, der nicht zu Problemen wie in französischen Vorstädten führt. Oder auch in unseren Vorstädten, das ist ja nicht nur in Frankreich. Und das Zweite, was man hat, ist viel Bauen im Bestand. Also es gibt sehr interessante Pläne von Architekten, Raumplanern, wie man jetzt in die Städte reinbaut, sozusagen nicht irgendwie draußen vor die Städte irgendwas Neues, sondern die Freiflächen, die Baulücken, die Räume, die es gibt in Städten. Ich kann sehr empfehlen Jörg Friedrich und sein Team in Hannover, die darüber was eine Welcome Architecture entwickeln. Und das sind Dinge, gerade was Raumplaner, Stadtplaner betrifft, die sind ideal als Experten fürs Allgemeine, nicht eine Lobby im engsten Sinne, für solche Zukunftsräte. Und die Zukunftswerkstätten, die Planungszellen, die es bereits gibt, haben ja immer so etwas gemacht. Lass uns zusammensetzen und eine gute Lösung für die nächsten Jahre herausfinden. Und das ist natürlich dann in solchen Gelegenheiten wie in Tempelhof, ist es ideal. Und da bräuchte es etwas vorher, nicht sozusagen hintendran.
Also nun kennen wir im Kontext AfD, ich komme nochmal gleich auf das Formale einer vierten Gewalt. Mit der AfD gibt es die bizarren, furchtbaren Bilder aus Klausnitz, glaube ich, hieß das. Wir sehen fast in jeder Tagesschau Meldungen über angesteckte potenzielle Flüchtlingsorte. Gestern sind Gott sei Dank gerade drei Täter zu sehr angemessen langen Haftstrafen verurteilt worden. Ich bin ja so auf dieser Ebene immer für die Mittel der Einschüchterung. Worauf ich aber hinaus will, hätte ein erhebliches der Konflikte, mit deren Hilfe sich die AfD popularisieren konnte, hätte sich vieles vermeiden lassen, wenn es in den Dörfern und Gemeinden so etwas wie Partizipation in viel stärkerer Weise gegeben hätte.
Also jeder von Ihnen, der sei es dort lebt oder in einem Umfeld lebt oder mal zum Urlaub geht, ich mache zum Beispiel ständig Urlaub in Mecklenburg und ich kenne die Lage in bestimmten, so östlich von Schwerin, die Lage dort ganz gut. Dort gibt es eine Abwanderung der Bevölkerung, vor allen Dingen der Jüngeren. Dort gibt es keine Infrastruktur mehr, von der Schule übers Kino bis zum Wirtshaus. Es gibt eigentlich gar nichts mehr. Ja, und wir machen das jetzt an einem Beispiel, wo ich in einer Flüchtlingsinitiative in Mittelhessen aktiv bin. Das wichtigste Problem für uns ist das Verhältnis von Stadt und Land. Das heißt, auch viele Flüchtlinge tendieren jetzt in die großen Städte, sind aber auf dem Land viel besser aufgehoben. Dort hat man keine Arbeit für sie, dort gibt es aber Wohnraum. Dort gibt es auch eine Schule, eine Grundschule, die schon geschlossen ist, weil keine Kinder mehr da waren. Die kann man wieder eröffnen und all solche Sachen. Und das sind die idealen Themen. Ich behaupte nicht, dass es leicht ist, aber hätte man dort bereits partizipative Instrumente eingeführt, dann hätte man nicht in so einer Katastrophensituation wie jetzt schnell reagieren können, sondern hätte man langfristig bereits die Abwanderung in die großen Städte längst verhindern können. Die meisten Leute gehen nicht in die Großstadt, weil sie es da so super und toll finden, sondern weil sie denken, nur da kann ich irgendwas reißen. Und das gilt auch für viele, vor allen Dingen allein hier hinkommende Flüchtlinge.
Weil sie sich da auch weniger allein fühlen.
So ist es. Aber du kannst Familien sehr wohl, Flüchtlingsfamilien, ja, kannst du sehr wohl auf dem Land ansiedeln. Und damit das funktioniert und nicht zu solchen Szenen führt, ja, brauchst du natürlich nicht nur das politische Personal, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger dieser Orte, die Vorteile eines solchen Prozesses sehen, die an seiner Gestaltung mitwirken können. Die sagen können, ja, da hätte ich aber auch noch eine Idee in unserem Ort, weil die das meistens zentral verwaltet gar nicht berücksichtigt wird, was einzelne Leute zu dem Prozess sagen. Sowas dauert, das ist aufwendig, das ist voraussetzungsvoll, das braucht eine gute Moderation, damit sich nicht die Nazi-Schreihälse durchsetzen. Ja? Es sind in der Regel ganz wenige, also auch da Mecklenburg, wo ich es gut kenne, was ja auch sehr NPD-stark gewesen ist, ja? Es sind nicht die Mehrheiten der Bevölkerung, ja, sondern es sind viele Leute unter den AfD-Sympathisanten, auch teilweise bei Pegida. Ich meine, da sind Leute dabei, die sind auch durch einen Zukunftsrat oder durch was auch immer wir erzählen, überhaupt nicht zu bekehren. Und da bin ich ganz deiner Meinung, auf den Füßen stehen und gucken, dass sie keinen Unheil anrichten. Aber es gibt sozusagen in dieser Zone zwischen AfD, Pegida, zwischen den Faschos, ich nenne sie so, und den besorgten Bürgern, ja, gestern hat mich in der Straßenbahn völlig anlasslos hier einer angemacht, hat gesagt, du Zecke. Ich habe über eine Bürgerinitiative in Köln gezählt, der hat nicht mit ihm geredet, stand neben mir und geht aus der Straßenbahn raus und sagt, du Zecke. Also soll ich mit dem diskursiv werden?
Nein.
Aber es gibt natürlich sehr viele, die sich wirklich Sorgen machen. Es gibt sehr viele, die wirklich nicht weiter wissen, die wirklich von der SPD oder von der CDU verlassen worden sind. Ja? Und genau für solche Leute in lokalen Belangen sind partizipative Institutionen ein Weg zurück in eine Politik, die nicht nur auf Verweigerung, auf Frust und auf Ressentiment abzielt.
Nochmal eine Frage aus meiner Position der Ungeduld heraus. Aber dann gibt es natürlich Plötzlichkeiten, wie das Bohrer sagen würde. Es gibt das Plötzliche, also überflutet uns. Also jetzt ohne die ganzen seltsamen rechten Bilder dazu damit gemeint zu haben. Aber es gibt, wenn du von Verdichtung der Großstädte sprichst, gibt es natürlich unentwegt, kaum soll da irgendwie eine Mikrobaulücke geschlossen werden mit einem kleinen neuen Haus, gibt es sofort Ärger. Bürgerinitiativen, Einsprüche, in der Regel mit gewieften Juristen, die das verhindern. Wie verhindert man das, dass im Grunde genommen die konsultative Ebene, ich sage es jetzt mal provokativ, alles blockiert?
Die konsultative Ebene hat keinerlei Sanktionsmacht, um etwas zu verhindern. Die wird sich auch nicht mit einer Baulücke X beschäftigen, sondern sie wird sich mit einem Wohnungsleerstand Y, mit Baulücken insgesamt in einer Gemeinde beschäftigen und wird die Frage stellen, warum bestimmte Grundstücke eigentlich nicht verwendet werden können. Das ist eigentlich mehr ihr Ding. Das heißt, sie hat von vornherein sehr, wenn man so will, und das ist auch gewissermaßen die naive Schlagseite unseres Buches, sie hat eine sehr idealistische Herangehensweise, eine sehr konstruktive Herangehensweise. Partizipation ist nicht nur ein Verfahren. Partizipation ist dann, wenn wir eine vierte Gewalt sozusagen uns angewöhnt hätten zu akzeptieren, nicht nur eine Institution, es ist auch ein Spirit. Es ist auch die Wiederherstellung eines Geistes der Kooperation. Ich sage mal eine interessante Reaktion des Bundestagspräsidenten Lammert, der unser Buch am Dienstag in Berlin vorgestellt hat. Er ist im Prinzip für sowas zu haben. Er ist im Prinzip für partizipatorische Erweiterungen der parlamentarischen Demokratie zu haben. Und er hat einen Satz gesagt, der werde ich nie vergessen. Er hat gesagt, wenn ihr, damit meint er die Patricia Nahns und mich, mit eurer Konsultative Erfolg habt, damit meint er aber eigentlich sie, wenn sie damit Erfolg haben, ich kann da gar nichts groß für tun, außer so ein Buch schreiben. Wenn ihr also Erfolg habt damit, dann ärgert mich das, dann stört mich das. Wenn ihr aber keinen Erfolg habt, dann braucht es sich zu machen. Also mit anderen Worten, wenn konsultative, partizipatorische Gremien sowieso nicht funktionieren, ja, dann kann man sie auch gleich lassen. Und das ist ein sehr verdächtiger Satz. Also das ist ein klarer Reflex von politischer Elite, die eben sagt, alles, was wir nicht in der Kontrolle haben, machen wir nicht. Ja, also eigentlich ist er dafür, weil er auch sieht, die Parteiendemokratie, die Parlamente ist irgendwie alles nicht mehr so doll. Die Legitimation sinkt ständig, die Glaubwürdigkeit, das Vertrauen schwindet. Eigentlich bräuchten wir sowas, aber wir wollen es im Griff haben, was immer ihr macht. Nee, die Bürgergesellschaft ist nichts, was man im Griff hat. Und die macht auch manchmal Unsinn. Die schießt übers Ziel hinaus, aber im Großen und Ganzen herrscht eher ein konstruktiver, kooperativer Geist. Ja? Wir wollen zur gemeinsamen Lösung.
Nun gibt es aber im Bundestag zwischen einer möglichen oder überhaupt einer Ansiedlung einer konsultativen Ebene und dem, was als Lobbyismus ein Geschmäckle mindestens hat, in geltlicher Hintergrundweise ohnehin, gibt es ja bereits viel Beratung im Bundestag. Der Bundestag, alle Abgeordneten, die ich kenne, also 90%, sind fleißig, unentwegt auf Kommunikation und am Moderieren und so weiter. Aber es gibt Enquete-Kommissionen, es gibt Beratende und so weiter. Also was ist der Unterschied zu so einer Ebene?
Ja, nochmal, dass es hier nicht die Expertise ist, die gibt es sehr stark. Ich erzähle gleich ein Beispiel, warum die auch wichtig sein kann. Aber hier ist der Bürgerverstand insgesamt, der gesunde Menschenverstand gefragt. Also wie eben beim Beispiel der Schöffen. Die haben gar keine Expertise im Baurecht oder sonst was. Müssen die auch nicht haben. Sondern sie ziehen sich Experten ran, wenn es dann notwendig ist. Sie kriegen das vielleicht auch von der Gemeinde dann, im Sinne eines Hearings oder was auch immer. Das heißt, wir reden gerade nicht von den Experten, die als solche ausgewiesen sind. Ich bin Mitglied eines sogenannten Klimabeirats der Bundesregierung. Mit Joachim Schellenhuber, den kennen vielleicht einige hier. Und wir haben natürlich, was diese sogenannte 2-Grad-Grenze, wir nennen es Leitplanke, betrifft, haben wir natürlich ein ziemliches Stichwort gegeben. Also da war ich noch gar nicht dabei, das war schon 94. Und heute ist das gewissermaßen ein Leitprinzip, eine Art Grenzwert der Weltpolitik. Und das ist eine sehr erfolgreiche Politikberatung, die da geschehen ist, gegen eine speziell auch jetzt wieder von der AfD vertretene Klimaskeptizismus. Klimawandel gibt es doch gar nicht. Das bedeutet, Expertise ist natürlich wichtig und es ist ein Teil der Konsultative, absolut. Aber was wir finden ist, dass in den Fragen der Umsetzung, ja, natürlich jetzt Ganz, ganz wichtig ist nicht nur eine technologische Lösung. Es läuft irgendwann auf Climate Engineering raus. Wir machen irgendwie, wir saugen die CO2 aus der Atmosphäre raus. Das sind großtechnische Lösungen. Ob das funktioniert, weiß kein Mensch, welche Risiken das hat. Ich würde sagen, es ist fast so schlimm wie zivile Nutzung der Atomenergie.
Klingt
was,
so, ja.
Was da im Moment, ja, nee, es ist auch teilweise unsäglich, was die sich ausdenken. Die Amerikaner setzen sehr darauf. Worauf wir setzen müssen, ist, dass die Bürgergesellschaft diese Energiewende hinkriegt, dass sie sie zu ihrer eigenen Aufgabe macht. Dass sie sagt, das ist etwas, was ich spannend finde. Da muss ich nicht nur verzichten, sondern da habe ich eine neue Perspektive, eine kulturelle, eine unternehmerische, eine politische Perspektive auch der Mitwirkung. Denn die Energiewende, wenn sie richtig gemacht wird, ist etwas, was dezentrale Lösungen sehr stark befürwortet. Ich bin gar nicht für diese Trassen. Ich bin gar nicht dafür, dass wir jetzt Großkombinate in die Ost- und Nordsee stellen, die dann Strom nach... Ich bin sehr für dezentrale Lösungen. Und das sind genau Dinge, die in Zukunftsräten mit dem Bürgerverstand überhaupt erstmal diskutiert werden müssen. Es gibt unendlich viele Experten, die dem dann zustimmen werden.
Wir kommen nochmal auf die AfD zurück. Wir hatten da schon gestern drüber gesprochen, wir werden auch über die AfD reden. Ist das nach deinem Eindruck ein bleibendes Phänomen? Phänomen ist ja auch Quatsch, wenn ich das sage, aber eine real existierende Partei im Parteienspektrum.
Also, wenn man etwas älter ist, ist man da etwas ruhiger mit. Also, ich bin aufgewachsen mit der NPD. Ich stand mal ganz direkt vor Adolf von Thadden, das war der damalige Vorsitzende, und habe mir überlegt, soll ich ihm jetzt eine runterhauen oder nicht? Ich habe es gelassen, keine Gewalt. Also mit anderen Worten, die NPD wurde in 65 bis 69, da sind sie knapp nicht in den Bundestag eingezogen, wurde als große Gefahr gehypt. Und was ist die NPD? Das ist noch nicht mal mehr wert, dass man sie verbietet. Dann kamen die Reps. Da war ich schon älter und dazu habe ich auch viel geschrieben, auch in der Taz und so weiter und so weiter. Und ich habe gesagt, Leute, regt euch ab, man kann mit denen klarkommen. Und die Reps haben sich selbst zerlegt. Das heißt, das Personal, beginnend mit Herrn Schönhuber, dem sogenannten Charismatiker, bis hin zu den ganzen Gliederungen dieser Partei, da war kein Segen drauf, würde der Pfarrer gesagt haben.
Der sah einfach nicht cool aus.
Und das ist vorbeigegangen. Wir haben es im Moment wieder mit einem Personal zu tun, das unsäglich ist. Wir könnten die Vorsitzenden, die Vorstände sowohl auf Bundes- wie auf Landesebene der AfD durchgehen und wir würden dort überwiegend verkrachte Existenzen entdecken, die nicht zufällig dort gelandet sind. Was sich geändert hat, und deswegen ist meine Prognose jetzt ein bisschen vorsichtiger, dass sie sich auch zerlegen werden, ist, dass die Bindungskraft der Parteien, der großen Parteien, radikal nachgelassen hat. Dass es in der Bevölkerung eine Frustration, ein Ressentiment, eine Angst, eine Wut gibt, die ganz, ganz schwer wieder zurückzuführen ist auf einen zivilen Umgang, auf eine konstruktive Haltung zur Zukunft. Ja, das heißt, hier hat sich etwas aufgestaut in den letzten 10, 15, 20 Jahren, was jetzt in AfD und Pegida sozusagen den Ausdruck findet. Und es ist ein globaler Trend. Ich verfolge sehr genau, was Donald Trump so macht in den USA. Ich verfolge seit Jahrzehnten, was Front National in Frankreich macht. Wir sind da noch ziemlich gut dran mit dem. Und da ist eine politische Distanz, eine Entfremdung zwischen der Bevölkerung und, also zwischen, wenn man so will, diesem Teil der dunklen Seite der Zivilgesellschaft und der Politik eingetreten, die schwer zu reparieren sein wird. Und wir haben auch nicht, ausweislich der Reaktion, die es jetzt gibt, niemanden, der einfach mal eine coole Ansage dagegen macht. Also ich würde überhaupt kein Problem haben, hier mit Frau Petri 20 Minuten zu diskutieren und ich schwöre Ihnen, ich würde gewinnen, argumentativ. Aber die Art und Weise, wie wir mit denen reden, die ist sowas wie das Kaninchen vor der Schlange und wir machen ihnen dann Vorwürfe. Ich würde zu der Frau nicht sagen, sie ist eine Faschistin. Erstens stimmt es nicht und zweitens nützt es überhaupt nichts. Alles, was ihren Märtyrerstatus noch unterstreicht. Nein, man muss ganz konkret sagen, die haben gerade in ihrem Grundsatzprogramm, wollen die den Wegfall des Mindestlohnes, darüber können wir sogar streiten, ja, aber ihre Klientel, sie attackieren
Abtreibung,
ihre eigene
Abtreibung
geht nicht mehr. Ja, das möchte ich mal, darüber möchte ich mal konkret reden und dann reden sie sich immer raus, sagen, wir sind ja noch nicht fertig mit dem Programm. Ja, aber jetzt haben sie es doch schon aufgeschrieben oder so. Wurde ja auch geleakt bei euch, glaube ich.
Ja,
das,
ja.
Das Programm ist vollständig bekannt und da werden die auch nicht mehr groß was dran machen. Oder was so, den Gauland kenne ich seit 30 Jahren. Das ist ganz einfach, mit dem fertig zu werden. Aber wenn der da immer wieder Opa in diesen Talkshows rumgereicht wird und dann so ganz sympathisch ist, ne, so, es ist ja, der Mann ist ein absoluter Putinist. Ja, und diese Partei wird auch von dem massiv finanziert, genau wie Le Pen und so weiter und so weiter. Also mit anderen Worten, wir müssen uns darauf auf eine echte Schlacht gewaltfrei einlassen mit denen. Antifaschistische Aufmärsche sind gut, solange sie gewissermaßen demonstrieren. Das ist ja auch hier in Leipzig und vor allen Dingen in Dresden probiert worden. Wir sind auch noch da, sehr gut. Aber im Grunde genommen geht es jetzt darum, dass sie sich in die Parlamente reinbegeben, jetzt mit ihnen ganz konkret zu streiten. Und dann ist die Chance vorhanden, dass sie sich zerlegen oder dass wir sie zerlegen. Aber ganz wichtig ist, dass wir nicht deren Geschichte dauernd indirekt miterzählen. Seit zwei Wochen wird nur über die AfD geredet.
Wie in so einem schlechten Voodoo, ne?
Ja, das heißt, das ist ja wie, wir reden deren Text. Nein, wir haben ein eigenes Narrativ. Ja? Was haben zum Beispiel so eine Partei wie die Grünen aus den Pariser Klimagipfel, was haben die daraus gemacht? Gar nichts.
Gar nichts.
Ja, sie haben nichts. Und das kann man natürlich. Man muss nicht nur sagen, ihr müsst jetzt CO2 einsparen, sondern was damit verbunden ist. Und so Leute wie Harald Welzer oder Nico Pech, oder wir predigen das seit Jahren, die haben genügend Material, was sie verwenden können, um eine Story zu erzählen, einen Plot zu erzählen, wie man neudeutsch sagt, ein Narrativ, was Pegida einfach vergessen lässt. Wir haben ganz andere Sachen und 85% sind nicht Pegida. Und wir müssen diese Geschichte erzählen, wir müssen unsere Geschichte erzählen und nicht deren Geschichte, sei es im Fernsehen oder durch zu viel Beachtung sozusagen noch weiter dran. Man muss sich mit ihnen auseinandersetzen, aber dann muss man immer wieder die eigene Geschichte rüberbringen. Und nicht zuletzt ist unser Versuch, das ist ja nicht erst seit heute, Bürgerbeteiligung, eine institutionelle Form zu schaffen, ist ein Versuch, Demokratie wieder attraktiv zu machen. Ja, wie reden wir denn über Demokratie? Wie reden denn intellektuelle Kreise über Demokratie, als sei es Vergangenheit, als sei es das Letzte? Ja, und wir haben
diesen, ja, leider auch viele Linke.
Ja, absolut. Ja. Also, wenn ich mir gucke, was hier so rumliegt, Zizek, Badiou oder so, diese Leute freuen sich, dass die Demokratie im Eimer ist. Habe ich das Gefühl.
Ja, Zizek
ist euer Kolumnist, ne?
Nee, ist er nicht, aber der hat neulich zwei Texte geschrieben, wo ich gedacht habe, nun will er denn sich doch nicht mehr in die Pose des Stalinisten aufmandeln, aber...
Zizek ist ein netter Typ, ist überhaupt kein, aber er ist so ähnlich wie ich, er redet zu viel.
aber was man bei der AfD, das ist jetzt meine letzte Frage vorläufig, was die ja allen politischen Programmen zum Trotz ein, so different sie da sein mögen, sie sind xenophob, sie sind nicht nur islamophob, den Begriff finde ich sowieso problematisch, aber quasi feindlich dem Fremden gegenüber, das eint sie. Das ist doch durch solche konsultativen Räte nicht zu schreddern, oder wie sehe ich das?
Nein, überhaupt nicht. Du kannst natürlich darauf achten, dass du in einem Zukunftsrat die kulturelle Differenz unserer Gesellschaft einfängst. Also sozusagen nicht nur oben, unten, Einkommen, Groß, Bildung, dies und das. Das ist ja oft, überlappt sich ja oft mit kultureller Differenz. Aber dafür kannst du natürlich sorgen. Also in dieser mittelhessischen Großstadt Gießen, in der ich wohne, probieren wir es jetzt gerade. Ich mache einen solchen Zukunftsrat mit einem jungen Kollegen, der einen iranischen Migrationshintergrund hat. Da komme ich an ganz andere Erfahrungen heran, kann ganz andere Erfahrungen einbeziehen. Dem sehe ich mit großem Vergnügen entgegen, sozusagen meine Pensionsbeschäftigung wird das werden. Aber es ist in der Tat so, dass so eine konsultative, generell oder auch jetzt gerade die Zukunftsräte, nicht mit zu viel überfrachtet werden dürfen. Im Grunde genommen geht es um bestimmte Infrastrukturfragen. Das ist Wohnen, das ist Verkehrsplanung, das ist Energiewende, das ist vielleicht auch die Endlagergeschichte, die eine sehr markante ist. Da muss man auch irgendwie gucken, wie wir das endlich mal wuppen. Der Kretschmann hat recht, irgendwo muss das Zeugs ja hin. Ja, und da müssen wir jetzt mal verantworten. Also das sind eher die Gegenstände. Kulturelle Differenz ist damit berührt, wenn wir über die Entwicklung unserer Bildungseinrichtungen reden. Wir haben ein hochexklusives Bildungssystem, obwohl wir die Gesamtschulen als mögliche mit erfunden haben, da tangiert es das sehr stark. Die wichtigsten Parallelgesellschaften sind ganz andere, das sind Leute. Beim Front National kann ich dir ausrechnen, die Leute wählen Front National, die sozial am isoliertesten sind. Die haben wenig Freunde. Die haben wenig soziale Kontakte, die sind nicht Mitglieder eines Vereins. Das ist wirklich eine statistische Korrelation. Kürzlich hat ein Kollege von mir in Frankreich, Hervé Lebras, hat ausgerechnet, dass die Distanz zur nächsten RER oder Bahnstation und die Anhängerschaft zum Front National miteinander korrelieren. Der macht häufig solche. Also das bedeutet, es sind Das ist eine Parallelgesellschaft. Das ist eine echte Parallelgesellschaft, die sich abschotten, nicht hingucken, die Augen verschließen. Ja. Dann gibt es eine große Parallelgesellschaft der Superreichen bei uns, zu der immer mehr dann auch gehören, die sich abschließen können. Das ist auch die Wohnungsfrage, ist da wieder ganz bedeutend. Ja, wo. Und all diese Dinge, die sind viel, viel bedeutender jetzt erstmal als Islamophobie und sonst irgendwas. Ich glaube, dafür ist ein Zukunftsrat nicht zuständig. Er kann eine andere Mischung repräsentieren als nur Experten oder nur Weiße oder nur Männer oder sonst irgendwas. Aber das ist nicht die Lösung dieses Problems. Wir haben es zu tun bei der Xenophobie, ich nenne es Fremdenfeindlichkeit. Phobie hat immer so, ich habe Angst. Also, bei der wirklichen Fremdenfeindlichkeit.
Das ist recht, ja. Ich würde erstmal sagen, müsste ich es kurz abstimmen, ich befürworte das. Machen Sie sich mit dem Vorschlag vertraut. Herzlichen Dank, Klaus Leggewie.
Ich habe zu danken.